A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.
Ja, spekuliert wurde schon länger. Heute Morgen nun haben Israel und die USA mit Angriffen auf Iran begonnen.
Die Eskalation, sie nimmt im Nahostkrieg weiter zu.
Auch aus der katarischen Hauptstadt Doha und aus Dubai gibt es Bilder von iranischen Raketenangriffen.
Der oberste iranische Führer Khamenei ist tot. Inzwischen hat das iranische Regime entsprechende Angaben aus Israel und den USA bestätigt.
Der Krieg ist da. Wie von mir in Aussicht gestellt in meinem letzten Video, haben die USA gemeinsam mit Israel nun Ziele direkt im Iran angegriffen. Und zwar, wie ebenfalls von mir prognostiziert, natürlich nach Börsenschluss am Wochenende. Die Flugabwehr war de facto nicht vorhanden, die Kommunikation wurde ausradiert und der Khomeini, also der Ayatollah und weitere 40 hochrangige Mitglieder aus der Führungsebene des Mullah-Regimes wurden eliminiert. Doch Teheran hat natürlich gleich zurückgeschlagen und insgesamt 10 Länder um sie herum angegriffen, vor allem natürlich US-Militärbasen, aber natürlich auch Ölraffinerien und man hat die Straße von Hormuz geschlossen bzw. auch schon Tanker attackiert. Insgesamt gehen durch diese Straße rund 20% des weltweiten Ölhandels. Und jetzt sehen wir natürlich, dass Gold gestiegen ist, Silber steigt und ebenfalls Öl steigt um über 8% auf über $73. Was das Ganze für dein Portfolio bedeutet, für den Ölpreis, Goldpreis, Silberpreis, Bitcoin und so weiter, in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Wie immer begann der Militärschlag der Amerikaner an einem Wochenende nach US-Börsenschluss. Diesmal nicht in der Nacht, sondern morgens um 8.15 Uhr. Warum? Weil um 8.15 Uhr sich die komplette Elite des Mullah-Regimes getroffen hatte an unterschiedlichen Orten und innerhalb von einer Minute waren dann 40 Führer de facto weg. Und diesmal ohne große Vorwarnung, ohne monatelange Debatte im UN-Sicherheitsrat, ohne endlose Pressekonferenzen, allerdings auch wieder mit irgendwelchen Beweisen nach dem Motto Trust me, Bro. J.D. Vance hatte gesagt, ja, wir wissen, dass die Iraner an der Atombombe arbeiten. Beweise gab es natürlich keine, wie damals bei den Massenvernichtungswaffen im Irakkrieg. Fakt ist aber, die USA und Israel haben gemeinsam dann den Iran angegriffen und zwar mit einer Präzision und Entschlossenheit, die die Welt tatsächlich überrascht hat und natürlich auch das Mullah-Regime. Wir leben nach wie vor in einem Paradigmenwechsel sondergleichen, der einmalig ist in unserer Lebzeit. Und Donald Trump selbst hat die Operation de facto live kommentiert und natürlich auf X. Deswegen, ihr müsst auf X, folgt mir gerne auch, weil das bist du einfach immer schon Stunden vorher schon informiert, bevor es 3 Tage später dann in der SZ verfälscht und einseitig dargestellt wird. Und die Vergeltung von Iran zeigt auch eigentlich, wie verzweifelt das Regime jetzt in seinen letzten Stunden ist. Die ersten Vergeltungsschläge haben sich soweit im Rahmen gehalten. Meistens waren es entweder Drohnen oder abgeschossene Raketenteile, die durch den Abwehrschirm zum Beispiel in Abu Dhabi, Bahrain und so weiter dann irgendwelche Gebäude getroffen haben. Fakt ist jetzt, die Führungsspitze des iranischen Regimes, das System, das seit 1979 das iranische Volk unterdrückt, also das Terrororganisationen weltweit finanziert, das mit Atomprogrammen die Welt in Geiselhaft nehmen wollte, dieses System wurde jetzt in wenigen Stunden de facto enthauptet. Und die Menschen im Iran, aber auch in der Welt feiern es. Auch das Weiße Haus hat das natürlich mittlerweile bestätigt und das iranische Regime existiert damit in seiner bisherigen Form nicht mehr. Und jetzt kommt eine Geschichte, bei der man sich fragt, ist das Hollywood oder Realität? Ja, in den letzten Stunden kursiert nämlich auf X eine Story, nach der Mossad-Agenten sich über Jahre hinweg als Ärzte und Zahnärzte im Iran eingeschleust haben sollen. Angeblich hätten sie bei Routinebehandlungen Tracking-Chips implementiert in Zahnfüllungen bei medizinischen Eingriffen, gezielt bei Militärs und Angehörigen der Elite. Und genau deswegen konnte man auch orten, wo alle sich sozusagen befinden. Und die Behauptung ist, als der Angriff begann, wusste Israel dadurch exakt, wo sich die zentralen Personen des Regimes aufhielten, inklusive der engen Familienangehörigen. Und innerhalb der ersten Minuten sollen hunderte hochrangige Militär- und Regierungsmitglieder effektiv ausgeschaltet worden sein. Ob das stimmt? Das musst du mir sagen, wenn du irgendwie Kieferorthopäde oder Zahnarzt bist, lass es mich mal wissen, würde mich interessieren, gerne in den Kommentaren. Aber laut dem amerikanischen Nachrichtensender MSNBC sollen US-Geheimdienste den obersten Führer des iranischen Regimes, Ali Khamenei, monatelang überwacht haben, bevor der tödliche Schlag verübt wurde, der ihn schließlich aus der Macht entfernte. Es handelt sich also um genauso einen Präzisionsschlag wie in Venezuela gegen Maduro. Kleiner Side-Fact, Trump soll seinen engsten Beratern bereits klare Anweisungen hinterlassen haben, wie sie im Falle eines Attentats auf seine Person reagieren sollen. Er sagte wortwörtlich, wenn der Iran mich ermordet, wird er vollständig vernichtet. Es wird nichts mehr von ihm übrig bleiben.
Wow.
Mittlerweile hat das Mullah-Regime auch schon das neue Oberhaupt, also die Nachfolge von Khomeini, ernannt, nämlich Alireza Rafi soll in die Fußstapfen von Khomeini treten. Manche spekulieren, dass auch er schon tot sein soll, 10 Minuten nachdem er ernannt wurde, aber das sind aktueller Stand nur Gerüchte. Jetzt fragen sich natürlich viele, wenn die komplette Führungselite weggebrochen ist, warum funktioniert noch alles? Ganz klar, es gab natürlich wochenlange, monatelange Vorbereitung genau für diesen Fall. Jede Abteilung, jedes Kommando, jedes Regiment hat seine ganz klaren Anweisungen in einem Kuvert erhalten und weiß, was sie zu tun haben. Und solange die natürlich aktiv sind, können sie weiter agieren, können Drohnen abschießen, Raketen abschießen und so weiter. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Iraner haben eine millionenstarke Armee. Also werden sie diese Bodentruppen einsetzen? Werden sie vielleicht irgendwo in einem Nachbarland einmarschieren? Man weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie verzweifelt sie sind. Oder versuchen sie nur, die Menschen im Land irgendwie weiterhin zu unterdrücken oder in Schach zu halten. Kurze Frage an dich. Was sagst du zu dem Militärschlag? Findest du den eher gut oder eher schlecht? Es gab ja viele Stimmen dafür als auch dagegen. Einfach mal wissen lassen. Ich persönlich denke, dass die Menschen immer nach Freiheit streben, dass sie immer in Freiheit leben wollen. Und ich finde es immer gut natürlich, wenn unterdrückerische Regime, egal ob links, rechts oder religiös, beendet werden. Am liebsten ist es mir natürlich auch, wenn es wie mit einer friedlichen Revolution wie in der DDR passiert. Und deswegen bewegt es mich auch wirklich, wenn ich diese Bilder und diese Videos aus dem Iran sehe. Ja, denn die Regierung ist am Feiern. Und das ist eindeutig, sie haben abgestimmt. Sie haben genug von der Unterdrückung und von dem Rückständigen Mullah-Regime. Das iranische Volk feiert, will Freiheit haben. Vor allem die jungen Menschen. Und auch die im Exil feiern natürlich enthusiastisch. Eine gute Freundin von mir aus dem Iran hat gesagt, das Mullah-Regime hat uns zurückkatapultiert ins Mittelalter. Und das schon Ende der 70er Jahre. Wir sehen jahrzehntelange Unterdrückung, jahrzehntelange Angst, jahrzehntelange Armut durch das Mullah-Regime, die das Öl natürlich des Landes für Terror und Atomprogramme ausgegeben haben, statt für das eigene Volk. Und jetzt feiern sie eben. Selbst die Frauen feiern es hart. Und umso unverständlicher und heuchlerischer finde ich natürlich die Reaktion von vielen westlichen Medien, aber auch von Politikern, die in ihrer Hybris sagen, ja, das ist doch völkerrechtswidrig. Ja, jeder Krieg ist völkerrechtswidrig, würde ich jetzt fast mal sagen. Ich finde jeden Krieg verwerflich natürlich und da darf man auch andere Meinungen haben. Ja, also Michael Lüders war bei mir natürlich auch schon im Interview, das findet ihr hier oben. Aber die 47 Jahre lang Terror gegen die eigene Bevölkerung, die war nicht völkerrechtswidrig. Ja, wir haben ein völkerrechtswidriges Regime gehabt im Iran. Also so vieles, was falsch läuft. Deswegen dann sich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ja hier, nur weil Trump jetzt irgendwie das Ganze macht, ist es die falsche Person und deswegen ist es jetzt irgendwie böse. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Donald Trump könnte morgen Krebs besiegen oder den Weltfrieden initiieren und trotzdem würden die Kritiker immer noch irgendwas Negatives daran finden, oder? Da kann es niemandem recht machen. Aber nicht nur im Iran gingen die Menschen auf die Straßen, haben gefeiert. Auch in Miami gingen selbst Menschen mit kubanischen Flaggen auf die Straße, sprachen von Freiheit und beobachten sehr genau, was im Iran geschieht, weil sie natürlich hoffen, dass Kuba als nächstes fällt. Und Trump hat es ja auch schon angedeutet, dass man vielleicht einfach Kuba übernimmt. Und wir sind eben in der Zeitenwende. Das Alte stirbt, das Neue entsteht. Und deswegen, wenn irgendwo auf der Welt jetzt ein autoritäres System ins Wanken gerät, erzeugt er Signalwirkung. Und jetzt ist die Zeit reif, tatsächlich, dass auch wirklich was passiert, dass diese Regime mir auch fallen. Und denk daran, Hoffnung kann ansteckend sein. Und ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, wenn wir alle positiv denken, dann wird diese positive Energie auch umgesetzt in die Realität. Also vielleicht ist Kuba sogar das nächste Regime, das fällt. Ich würde es den Menschen von Kuba von Herzen gönnen. Ja, und dann schaue ich auf die deutsche Berichterstattung und in vielen Beiträgen dominieren Bilder von trauernden Menschen, weinende Gesichter, schwarze Fahnen, gedämpfte Stimmen. Die New York Times schreibt irgendwie, ein großer Führer, er ist nicht mehr da. Ja, fast schon, als ob man das gar nicht gut findet, was gerade passiert.
Tausende Menschen sind in den Straßen zusammengekommen, um öffentlich zu trauern. Sie hatten Bilder von Khamenei dabei. Der Präsident, der hat den Tod Khameneis auch als Kriegserklärung an alle Muslime bezeichnet. Man versucht, sich kämpferisch zu zeigen, ein eigenes Narrativ zu finden. Also trotz zahlreicher, ja wirklich hochrangiger Verluste in den Reihen des Regimes, spricht der Machtapparat in Teheran, da davon, dass das iranische Volk das Vorhaben der USA und Israels vereitelt habe.
Und ich möchte kurz mit euch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, denn Iran hieß mal Persien und war von 1979 eines der modernsten und westlichsten Länder der Welt. Das war, bevor die Radikalen und Kommunisten damals die Macht ergriffen haben. So hat im Iran vor 1979 ausgesehen. Und du könntest denken, du bist in Paris, Frauen in Miniröcken ohne irgendwie Kopftuch und Vollverschleierung. Und dann Bilder, die mich wirklich im Herzen berührt haben, nämlich, dass auf einmal die anscheinend so verhassten Iraner und Juden und Israelis gemeinsam friedlich feiern. Zwei Völker, die das Regime jahrzehntelang als Feinde dargestellt hat, gespalten hat. Zwei Völker, die in Wirklichkeit nichts gegeneinander haben, sondern auch nur Menschen sind aus Fleisch und Blut, die miteinander leben wollen, nur weil sie eine andere Religion haben. Ja, am Ende sind wir doch alles nur Menschen aus Fleisch und Blut, die all die gleichen Ziele, Hoffnungen und Träume haben, die Kinder haben wollen, die in Frieden leben wollen und ja, die einfach die Freiheit des Lebens genießen wollen. Und wir alle können Teil davon sein, wir können es umsetzen. Lasst euch nicht spalten durch die Politik oder durch irgendwelche Ideen. Lasst euch nicht spalten durch Ideologien. Wir alle sind Menschen, wir alle werden geboren und wir alle sterben. Wir alle sind aus Fleisch und Blut und wir alle wollen in Ruhe und Frieden leben und lieben. Jeder Mensch möchte respektiert werden, gesehen werden und geliebt werden. Und deswegen sage ich auch bei jedem Video, die Welt ist besser, als wir eigentlich denken. Und wenn du Menschen positiv entgegnest, dann kommt dir auch Positives zurück. Das ist wirklich, das ist ein karmisches Gesetz. Tue Gutes und dir widerfährt Gutes. Und wenn wir alle positiv denken, dann ist Frieden auch da. Wir müssen nur auf dieses Level einfach kommen, dass wir mit Liebe alles Böse in Schach halten können. Und eins will ich ganz klar sagen. Ich kann es absolut verstehen, wenn du diesen Angriff kritisch siehst oder sogar verurteilst. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn du sofort an den Irakkrieg 2003 denkst. Gleich liegt natürlich nahe und ist nicht aus der Luft gegriffen. Diskurs lebt aber davon, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten. Du darfst andere Meinung sein als ich, das ist völlig in Ordnung und trotzdem liebe ich dich. Auch ich kann mich natürlich irren und ich bin jederzeit bereit, meine Position zu hinterfragen, wenn die Faktenlage sich ändert. Aber wenn man mit Menschen aus dem Iran spricht oder auch Iranern, die in Europa leben, dann feiern die alle gerade hart, was da passiert. Und ich habe genau aus diesem Grund bereits mit Michael Lüders gesprochen. Jemand, der die Situation völlig anders bewertet als ich. Und ich werde ihn jederzeit wieder einladen mit Wertschätzung, Respekt und Liebe. Denn ich bin überzeugt, wir kommen nur weiter, wenn wir miteinander sprechen, nicht übereinander und wenn wir uns austauschen. Das beste Argument gewinnt nun mal. Und nochmal, ich bin kein Fan von Krieg, aber ich bin auch kein Fan von unterdrückerischen, autoritären, mittelalterlichen Regimen und Diktaturen. Egal ob links oder rechts oder eben religiös. Und deswegen, ich bin für Freiheit, ich bin für Liebe, ich möchte, dass alle Menschen, egal wo auf der Welt, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Sexualität sie haben, welcher Religion sie nachgehen oder was sie denken, dass sie alle in Freiheit und Frieden leben können. Aber lass uns jetzt mal sachlich auf den Unterschied schauen. Viele Kritiker haben in den letzten Tagen gepostet, das ist wieder Irakkrieg 2003. Völkerrechtswidrig und hier Kolonialmächte etc. Das wird ein Desaster. Das wird jahrelang dauern. Und Mark, hast du denn nicht mitbekommen, die Israelis haben doch eine Mädchenschule im Iran bombardiert? Kurze Anmerkung dazu. Natürlich wisst ihr, dass wir im Zeitalter der KI und vor allem auch Kriegen und Propaganda nie alles glauben dürfen. Die Wahrheit stirbt in einem Krieg immer zuerst auf beiden Seiten. Da darfst du weder den Israelis noch den Amerikanern noch den Iranern trauen oder den Russen oder den Ukrainern. Es ist einfach Propaganda, Punkt aus. Und wir haben ja auch gesehen, dass die ARD mit falschen Bildern irgendwie dann irgendwelche Nachrichten geschrieben haben. Völlig absurd. Und die anderen Themen müssen wir gar nicht erwähnen, ne? Was da alles schon gefälscht wurde, falsch ausgesagt wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und du weißt ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehört eigentlich de facto abgeschafft. Ich bin für Wettbewerb. Soll doch jeder frei entscheiden, ob er 9,99 € wie für Netflix zahlt im Monat für die ARD und ZDF. Aber kurze Anmerkung zu dieser Mädchenschule, denn diese Meldung ging natürlich durch die Medien und wurde auch von der Tagesschau berichtet. Das Bild zeigt keinen israelischen Angriff auf eine Mädchenschule im Iran, sondern eine durch eine iranische Raketen ausgelöste Explosion in Bahrain. Deswegen hier schon mal die ersten Fake News. Der angebliche Angriff auf die Mädchenschule ist teilweise unbestätigt und wird ausschließlich vom Mullah-Regime momentan verbreitet. Also Vorsicht bei den ganzen Fake News, die aktuell im Netz und vor allem auf X kursieren. Und nochmal ein Hinweis. Bei meiner Recherche kam heraus, dass diese Mädchenschule wohl auf einer Militärbasis sich befand und wahrscheinlich deswegen auch Kollateralschaden erlitten hat. Und deswegen kann es gut sein, dass sie getroffen wurde. Und jedes Menschenleben ist natürlich eines zu viel. Ob es jetzt 24 waren oder über 100. Es ist schrecklich. Es ist leider schlimm. Es ist Krieg. Fakt aber auch ist, die 32.000 toten Zivilisten, die beim Aufstand im Dezember, Januar vom eigenen Regime getötet worden sind, ja, da wird dann nicht irgendwie geschrien oder drüber berichtet. Oder die Millionen, die davor oder die Hunderttausende, die davor in den letzten Jahrzehnten durch das Mullah-Regime vertrieben worden sind, beziehungsweise gefoltert oder getötet worden sind. Mir wäre es am liebsten, gar niemand wäre gestorben. Ja, und dann kommt immer die Sache, was ist mit dem Völkerrecht? In dieser Sache sehe ich es eigentlich wie Tucker Carlson. Er hat Anfang des Jahres in einem Video klar und deutlich gemacht, wir leben in einer neuen Zeitrechnung. Und das ist ja, was ich mit dem Force Turning, mit dem Generationszyklus in meinem letzten, in meinem siebten Buch, die größte Revolution aller Zeiten, gesagt und geschrieben habe. Nämlich, dass die alten Institutionen das Vertrauen der Menschen verlieren, dass sie sich im Niedergang befinden. Und wir spüren es ja alle. Egal ob WHO oder UNO. Wer vertraut denn noch der WHO nach der ganzen Corona-Krise und nach den Impfempfehlungen? Und die UNO ist auch ein zahnloser Tiger. Und vor allem, wenn dann irgendwie jemand wie Annalena Baerbock da die Chefin wird von irgendeinem Verein. Leute, also ganz ehrlich, nicht mal ein Kleintierzüchterverein würde man ihr die Kasse anvertrauen. Und trotzdem fällt sie immer weiter nach oben. Ja, das ist eben wie Kalatan, der sogar jetzt Präsident der WHO werden soll. Es ist absurd, ja. Und es zeigt einfach, dass dieses alte System am Erodieren ist. Und die Menschen wollen was Neues. Und das ist die Zeitrechnung, in der wir uns momentan befinden. Die alten Nachkriegsinstitutionen, die nach dem Krieg gut funktioniert haben, wie die UNO, wie die WHO und so weiter, die sind passé, die sind nicht mehr relevant. Deren Zeit ist vorbei. Und in der Zwischenzeit wurden sie ja gekapert und sind Institutionen im Grunde genommen nur noch Machtinstrumente der Globalisten. Auch dass von der Leyen von der EU schreibt irgendwie, hier am Montag werden wir entscheiden, Leute, am Wochenende haben sie zu, ne? Oder what the fuck? Ihr könnt euch abschaffen. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber die Realität ist nun mal so, dass wir in Europa und Deutschland sowieso nichts mehr zu melden haben und dass diese alten Institutionen im Niedergang sind. Der Irakkrieg 2003 war ein anderes Zeitalter. Eine andere geopolitische Doktrin, eine andere militärische Realität. Damals wurden hunderttausende Bodentruppen in ein fremdes Land entsandt. Mit Panzern, mit langfristiger Besatzung, mit dem Anspruch, ein ganzes politisches System von außen neu zu ordnen. Wir alle wissen, es endet in einem absoluten Desaster. Joe Biden ist damals dann unrühmlich von angegangen, hat die Armee abgezogen und dann hat die Taliban übernommen in Afghanistan. Muss man sich mal überlegen, ja. Und sowohl der Irak als auch Libyen, als auch natürlich Afghanistan, failed states, ja. Und es müssen die USA sich wirklich angreifen lassen. Sie haben dort nur Chaos, Tod und Anarchie reingebracht und die Bodenschätze wahrscheinlich geraubt. Eine klare irgendwie Exit-Strategie war nicht zu erkennen. Realistisch definierte und überprüfbare Ziele ebenso wenig. Und wie gesagt, und im Endeffekt war es dann außer jahrelanger militärischer Präsenz, Billionen, die vergeudet worden sind, wachsendes Machtvakuum und dann der Zerfall staatlicher Strukturen und Anarchie und Chaos. Und genau aus diesem Vakuum heraus konnte sich dann der sogenannte Islamische Staat formieren und ausbreiten. Rückblickend war das kein strategischer Erfolg, sondern ein außenpolitisches Desaster mit massiven geopolitischen Kollateralschäden für die Region und für die ganze Welt. Und da hat Daniel Ganser auf jeden Fall einen richtig wichtigen Punkt immer wieder genannt. Und was aktuell passiert, ist aber fundamental anders. Wir sehen keinen jahrelangen Bodenkrieg, keine Besatzung. Wir sehen einen Präventivschlag. Wir sehen eigentlich chirurgische Eingriffe aus der Luft. Es ist ein neuer Krieg sozusagen mit KI, mit der künstlichen Intelligenz, mit den Drohnen. Wichtiger als Piloten sind in der Zwischenzeit KI-Programme wie Claude oder ChatGPT. Ja, die haben nämlich da mitgewirkt bei dem Einsatz, sowohl in Venezuela als auch jetzt im Iran. Fakt ist, die Trump-Administration spielt gerade in einer eigenen Liga und erfindet das Militärgeschehen komplett neu. Und das muss man auch anerkennen bzw. realisieren. Das ist chirurgische Präzision auf einem Niveau, das die Militärgeschichte so noch nicht gesehen hat. Und jetzt kommt die militärische Realität dahinter. Innerhalb von nur 30 Stunden wurden tausende Ziele angegriffen und die Luftüberlegenheit über iranischem Luftraum hergestellt. Über einem Land mit 88 Millionen Einwohnern und dem größten Raketenarsenal im Nahen Osten und der größten Armee. Zentrale Luftabwehrsysteme wie die russischen S-300-Batterien und moderne Verteidigungsringe rund um Teheran wurden offenbar in der ersten Welle komplett ausgeschaltet. Hunderttausende Abschussrampen wurden zerstört und Berichten zufolge ist rund die Hälfte der ballistischen Startsysteme bereits eliminiert. Und das bedeutet nicht nur taktische Schwächung und moralisch, sondern den systematischen Abbau der iranischen Abschreckungsarchitektur inklusive der Fähigkeit, strategische Schlüsselanlagen effektiv zu schützen. Iran verliert damit nicht nur einen militärischen Schlagabtausch, sondern die physische Fähigkeit, seine letzte Sicherheitsgarantie aufrecht zu erhalten. Experten gehen davon aus, dass in wenigen Tagen de facto der Iran am Boden liegt und keine Möglichkeiten mehr hat. Zusätzlich ist es den USA sogar gelungen, sich ins iranische Fernsehen zu hacken und die Ansprache von Donald Trump zu zeigen, live, mit natürlich arabischem Untertitel. Absurd. Prosperous and glorious future that is close within your reach. Der Iran hat nicht nur reagiert und Ziele in 10 anderen Ländern um sich herum ins Visier genommen und Militärbasen, aber auch Ölraffinerien angegriffen. Nein, man hat auch die Straße von Hormuz geschlossen und sogar Tanker und Seeschiffe angegriffen. Nochmal, die Meeresenge von Hormuz ist kein gewöhnlicher Seeweg. Sie ist das Nadelöhr des globalen Energiesystems. Ich habe darüber auch hier schon im Video gesprochen. Täglich fließen hier rund 20 Millionen Barrel Rohöl und raffinierte Produkte hindurch. Das sind etwa 20% des weltweiten Verbrauchs. In anderen Worten, jedes fünfte Barrel Öl passiert diese Passage. Die Straße von Hormuz ist gerade einmal rund 54 Kilometer breit zwischen Iran und Oman. Es ist ein schmaler Streifen Wasser, durch den ein erheblicher Teil der weltweiten Energieversorgung läuft. Und schauen wir uns mal die Abhängigkeiten an. Japan bezieht rund 72% seiner Ölimporte über diese Route, Südkorea 65%, Indien, China jeweils 50%, Europa bei ungefähr 18% und die USA gerade mal bei rund 2%. Und das verändert die Perspektive komplett. Eine Eskalation in der Straße von Hormuz würde also vor allem wen treffen? Den größten Konkurrenten der USA, nämlich China. Und damit hat die USA innerhalb von 2 Monaten zweimal China indirekt geschädigt, nämlich mit Venezuela, die ebenfalls vor allem Öl an China geliefert haben, und mit Iran. Vielleicht ist das der wahre Hintergrund, warum wir diese Eskalation gerade sehen. Und natürlich, der Ölpreis hat gleich reagiert. Wir sind um 8% gestiegen. Und im Übrigen, wenn du natürlich auch Öl in deinem Portfolio haben möchtest, damit das Depot richtig geschmiert läuft, dann schau dir mal den Friedrich-Report an. Hier haben wir die besten Öl-, aber auch Gas- und Energieaktien für dich analysiert. Und das Ganze gibt es für weniger als 1 Euro am Tag. Seit Jahren ist eine der meistgestellten Fragen an mich: Marc, deine Empfehlungen sind super, aber wo kaufe ich Aktien, ETFs und Fonds? Und ich konnte nie wirklich sagen, okay, in dem Produkt oder hinter dem Broker stehe ich zu 100%. Und aus dem Grund haben mein Team und ich in wirklich jahrelanger Vorarbeit endlich ein Produkt kreiert, wo wir mit 100%iger Überzeugung sagen können, das können wir dir empfehlen. Und das ist der Friedrich Strategie Broker oder kurz FSBroker.com. Der FS Broker hat über 1 Million handelbare Titel an 160 Börsen. All unsere Empfehlungen zum Beispiel aus dem Friedrich Report sind endlich handelbar zu konkurrenzfähigen Preisen. Und wir haben einen Service mit wirklichen realen Menschen. Keine KI, keine Stimme vom Computer. Also überzeug dich heute vom besten Broker in Europa, dem FS Broker. Ja, weil nur so kannst du dich auch vor geopolitischen Risiken natürlich absichern. Das ist eine Lebensversicherung. Wenn der Ölpreis steigt und du an der Tanke mehr zahlen musst, aber dann Öltitel hast, hey, amortisiert sich oder du pufferst es ab. Also wir sehen, China wird besonders getroffen und das wird vor allem ersichtlich, wenn wir uns die nächste Abbildung anschauen. Weil die USA haben ihre Abhängigkeit von Saudi-Arabien und den Golfstaaten in den letzten 3 Jahrzehnten massiv reduziert. Unter anderem natürlich durch ihr eigenes Fracking-Öl und Fracking-Gas. Waren es Anfang der 90er Jahre noch über 30% der US-Ölimporte aus Saudi-Arabien und anderen GCC-Staaten, sind es heute nur noch wenige Prozentpunkte. Also der Anteil ist dramatisch gefallen und auch die absoluten Importmengen sind stark zurückgegangen. Die USA haben sich also strategisch vorbereitet durch Fracking, durch eigene Produktion und durch Diversifizierung. Und jetzt stellt sich die unbequeme Frage, wer hat das nicht getan? Dreimal darfst du raten, richtig, Europa und Deutschland. Ja, wir sind weiterhin extrem abhängig von Importen, abhängig von Seewegen, abhängig von geopolitischer Stabilität und vom Schutz der Amis. Und China? Ja, die sind richtig am Arsch. China muss über 70% seines Ölbedarfs importieren. Rund 90% davon kommen über den Seeweg. Maritime Routen sind für Peking existenziell. Gleichzeitig hat China bereits faktisch den Zugang zu venezolanischem Öl verloren und nun droht mit einer Eskalation im Persischen Golf die nächste zentrale Quelle unter Druck zu geraten. Deswegen, ein Chaos im Ölmarkt ist deshalb kurzfristig ein deutlich größeres Problem für China als für die USA. Denn Chinas Industrie, Chinas Exportmaschine, Chinas Wachstum hängen an stabilen, günstigen Energieflüssen. Und die Alternativen sind begrenzt. Es gibt im Wesentlichen nur 2 nennenswerte Ausweichrouten. Die saudische Ost-West-Pipeline Richtung Rotes Meer und die Pipeline von Abu Dhabi nach Fujairah. Doch deren Kapazitäten reichen nicht aus, um einen kompletten Ausfall der Straße von Hormuz zu kompensieren. Wenn dieser Seeweg über die Straße von Hormuz blockiert wird, selbst wenn es nur temporär ist, reden wir über einen Angebotsschock, über steigende Ölpreise, über neuen Inflationsdruck und damit auch über Turbulenzen am Kapitalmarkt. Und genau deswegen versucht die OPEC bereits gegenzusteuern und hat angekündigt, dass man die Produktion massiv hochfahren will. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Amerikaner haben natürlich auch noch strategische Reserven. Aber parallel zu dem ganzen Schlamassel tobt eine zweite Front, der Informationskrieg. Die Menge an Falschmeldungen dürfte in den kommenden Tagen ein Rekordniveau erreichen. Ich meine, du fragst dich ja sicherlich auch, was kann ich noch glauben? Vor allem, was du heute in der Zeitung liest, hast du schon vor 3 Tagen auf X erfahren und gestern in den Nachrichten. In solchen Situationen wird nicht nur mit Raketen gekämpft, sondern vor allem mit Narrativen und Propaganda. Beispiel, auf X gab es eine Meldung, die hohe Aufmerksamkeit bekommen hat und die offenbar den Angriff des Iran auf einen Öltanker zeigt. Wie sich später herausstellte, war das eine reine False-Flag-Operation. Also die Iraner haben ihr eigenes Schiff angegriffen, um somit, ja, Propaganda zu machen. Aber wichtig zu wissen, Der Iran muss die Straße von Hormuz nicht mal physisch blockieren, um Wirkung zu erzielen. Es reicht, wenn sie wirtschaftlich unpassierbar wird. Wenn die Versicherungsprämien für Kriegsrisiken explodieren oder Policen ganz gestrichen werden, tritt jeder Reeder freiwillig ab, noch bevor der erste Schuss fällt. Was gestern noch 20 Millionen Barrel pro Tag waren, kann morgen faktisch null sein. Nicht wegen Minen im Wasser, sondern wegen unbezahlbarer Risiken auf dem Papier. Man muss die Meerenge nicht sperren. Es genügt, sie unversicherbar zu machen. Und das ist die Taktik des Iran. Aber der Iran schadet sich damit natürlich auch selbst. Und damit steigt auch die Gefahr, dass es intern im Iran natürlich die Bevölkerung trifft und die dann auf die Straße gehen und das Mullah-Regime wegputscht. Bevor wir jetzt gemeinsam einen Blick auf die Märkte und insbesondere natürlich auf den Ölpreis werfen, müssen wir erstmal auf die Geschichte blicken. Denn die Geschichte ist ein guter Ratgeber, denn um das gesamte große Bild zu haben, müssen wir verstehen, was in der Vergangenheit beim Ölmarkt in vergleichbaren Situationen passiert ist. Schauen wir auf das große Bild. 100 Jahre Ölpreisgeschichte. Und jedes Mal, wenn der Preis explodiert ist, gab es einen klaren geopolitischen Auslöser. 1973 das OPEC-Embargo. Der Ölpreis vervierfacht sich. 1979 die Iran-Krise. Der Ölpreis verdoppelt sich innerhalb von 18 Monaten. Und 1990 der erste Golfkrieg. Erster Spike, dann der Einbruch. Und 2008 explodierende China-Nachfrage plus Finanzkrise. $140 pro Barrel. 2022 Russland-Ukraine. Über Nacht auf einmal $115. Und jetzt, März 2026, die USA gemeinsam mit Israel greifen den Iran an. Iranische Raketen schlagen in der Nähe von Golfstützpunkten in Abu Dhabi, Bahrain und Kuwait ein. Die größte Raffinerie der Welt in Saudi-Arabien brennt und trotzdem steht Öl gerade mal bei über knapp $70. Macht erstmal irgendwie keinen Sinn. Außer die Märkte preisen vielleicht sogar schon ein, dass es so schnell auch wieder vorbei ist, wie es gekommen ist. Und genau deshalb brauchst du Ölaktien im Portfolio. Schauen wir uns die Märkte an. Du weißt ja, ich bin ein antizyklischer Investor. Ich investiere da, wo die breite Masse nicht investiert. Du musst dahin schauen, wo die Sonne nicht hinscheint. Guck dahin, wo keiner hinschaut. Und genau das machen wir jetzt gemeinsam. Wie man unschwer erkennen kann, hat der Ölpreis direkt reagiert mit einem Anstieg von ca. 7%. Stand jetzt stehen wir über 71, 72 US-Dollar pro Barrel. Und wer mir schon länger hier auf YouTube folgt, war genau auf dieses Szenario schon vorbereitet. Wenn du mir noch nicht folgst, lass gerne ein Abo da, aktiviere die Glocke, dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Und wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du das Video teilst. Das ist gut für den Algorithmus, aber auch natürlich, wenn du dann einen Kommentar hinterlässt. Und du kannst sogar Kanalmitglied werden, dann gibt es sogar Vorteile für dich. Schau mal rein. Charttechnisch wäre es jetzt idealtypisch, wenn wir nun einen Rücksetzer auf das Vorausbruchsniveau bei ca. $68 pro Barrel sehen würden, gefolgt von einer weiteren Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke von $80 pro Barrel. Sollte dieser Rücksetzer kommen, würde das allerdings für eine temporäre Entschärfung sprechen. Deshalb lasst mich das mal in drei Szenarien aufteilen. Szenario 1. Die Straße von Hormuz bleibt offen. Der Konflikt deeskaliert schnell. Wir sehen einen kurzfristigen Ölpreisanstieg von vielleicht 10-15%. Öl läuft Richtung $90 oder $100, danach Stabilisierung. Aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, politische Börsen haben kurze Beine. Der Preisschub wäre ein klassischer geopolitischer Spike. Die Angst wird eingepreist und wieder ausgepreist. Inflation bleibt zwar präsent, aber sie wird kein Flächenbrand. Die Notenbanken bekommen etwas Luft. Aktienmärkte könnten nach kurzer Nervosität wieder nach oben drehen. Und in so einem Umfeld werden Rücksetzer gekauft. Panik ist eine Chance für diejenigen, die vorbereitet sind und eine Strategie haben. Szenario 2. Die Straße von Hormuz wird für Wochen blockiert. Dann reden wir nicht mehr über ein Strohfeuer, sondern über einen echten Angebotsschock. 120, 140, $150 pro Barrel wären möglich. Das wäre ein massiver Inflationsschock für die gesamte Weltwirtschaft. Eine Rezession wäre wahrscheinlich vorprogrammiert. Und es wirkt wie ein zusätzlicher Zinsschritt, nur ohne dass die Notenbanken störend eingreifen können. Transport, Produktion, Lebensmittelpreise, alles würde teurer werden. Die Inflation kommt mit einer brutalen Wucht zurück. Zinssenkungsfantasien wären erstmal vom Tisch. Die Anleihenmärkte geraten unter Druck, hohe verschuldete Staaten ebenso. Und hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Qualität, Substanz und reale Werte schlagen Luftbuchungen. Du brauchst also Gold, Silber und vieles mehr. Also du siehst, mit meiner Strategie liegst du auch in Szenario 2 richtig. Szenario 3, komplette Eskalation. Mehr Akteure, langer Konflikt. Das ist das schwarze Schwan-Szenario. Das heißt, die Russen oder vielleicht sogar China greifen ein. Öl wird auf über $200 gehen. Wir sehen eine globale Rezession und eine Inflation wie in den 70er Jahren. Dann betreten wir historisches Terrain. Stagflation wäre kein Schlagwort mehr, sondern gelebte Realität. Stagflation bedeutet kein Wachstum mehr, aber steigende Inflation. Und genau dieses Umfeld zerreißt klassische Portfolios. Hochbewertete Wachstumsfantasien, KI-Aktien, Tech-Aktien geraten massiv unter Druck. Harte Assets gewinnen an Bedeutung, also Gold, Silber, und Liquidität ist König. Sicherheit zur neuen Währung. Genau deshalb predige ich Sachwerte, Sachwerte und nochmals Sachwerte. Egal ob im KI-Narrativ oder in geopolitischen Verwerfungen. Sachwerte sind lebensnotwendig für unsere Industrie, Wirtschaft und die Absicherung deiner Kaufkraft für dein Portfolio. Und dazu zählt vor allem auch meiner Ansicht nach Bitcoin, der sich in der aktuellen Marktphase erstaunlich gut hält. Und ja, trotz massiver Luftschläge ist die iranische Marine keineswegs ausgeschaltet. Große Teile der Flotte sowie 100 schnelle Angriffseinheiten sind weiterhin einsatzfähig, ebenso wie Teile der Luftwaffe. Iran kämpft mit allem, was es hat, um zu überleben. Sie sind verzweifelt. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, der ist verzweifelt, der macht auch alles. Und das muss man immer mit in Betracht ziehen. Die Angriffe auf US-Stützpunkte dauern an. Und mit jeder weiteren Welle steigt der politische Druck in Washington und Tel Aviv. Zusätzlich wird berichtet, dass GPS-Signale in der Straße von Hormuz massiv gestört werden, was die Präzision westlicher Lenkwaffen beeinträchtigen könnte. Sollte sich dieser Konflikt ausweiten und in einen Abnutzungskrieg verwandeln, dann reden wir nicht mehr über einen schnellen Schlag, sondern dann reden wir über einen langen Abnutzungskrieg. Trump selbst geht von 4 Wochen aus, andere Experten sprechen von 1 bis 2 Wochen, andere von viel länger. Und jetzt noch eine kleine Medienschelte, denn während auf X in Echtzeit berichtet wurde, habe ich mir die Frage gestellt, was hat eigentlich die ARD gemacht? Wo war das ZDF? Was macht die Zeit und die SZ? Und die Antwort ist, entweder gar nichts oder völlig verzerrte Berichte und Manipulation. Die Zeit hat tatsächlich geschrieben, Trump sei nicht der Richtige für diese Situation. Wenn es in der Presse kommt, sei vorsichtig, meine Devise. Ich glaube kaum, dass man den Zustand der deutschen Qualitätsjournalisten besser zusammenfassen kann. Und dann natürlich noch unsere heißgeliebte Ursula von der Leyen. Ja, hat sie sich zu Wort gemeldet? Nein, weil sie hat übers Wochenende zugeschaut, denn in der EU arbeitet man bekannterweise am Wochenende natürlich nicht. Die macht erst wieder am Montag auf. Tja, genau so versinkt man in der absoluten Bedeutungslosigkeit und gibt sich eigentlich zum Abschuss frei. Und ich sage es noch einmal, deutlich. Das Medium dieser Zeit ist X, nicht ARD, nicht ZDF, nicht Spiegel Online oder Blue Sky, sondern X. Wenn du es noch nicht tust, dann melde dich dort an und gerne folge mir auch. Mein Account heißt Marc Friedrich, @MarcFriedrich. Den direkten Link findest du natürlich selbstverständlich hier unter den Shownotes. Wie in meinem letzten Buch prognostiziert, aber auch immer wieder hier auf dem Kanal gesagt, leben wir in der Phase des Winters im Fourth Turning, im Generationszyklus. Und im Winter kommt der Krieg, kommen die geopolitischen Auseinandersetzungen. Und der Krieg ist da, nicht nur in Venezuela, in der Ukraine, sondern auch jetzt im Mittleren Osten. Aber er ist anders als die Kriege der Vergangenheit. Vermutlich kein jahrelanger Bodenkrieg wie 2003. Keine Besatzung, kein endloses Nation-Building, sondern chirurgische Präzision. Stunden statt Jahre, zielgerichtete Schläge gegen Machtstrukturen, nicht gegen ein Volk. Und ich bleib dabei. Wer glaubt, Israel habe die USA in einen Krieg hineingezogen, der denkt zu kurz. Hier geht es nicht um Emotionen, hier geht es um langfristige Strategien. Und nochmal, ich verurteile jeglichen militärischen Einsatz natürlich und ich bin Pazifist. Aber ich feiere es auch, wenn natürlich unterdrückerische, autoritäre Regime ein Ende finden. Wenn gleichzeitig Irans Regime geschwächt wird, Chinas Energieabhängigkeit unter Druck gerät und Russlands militärische Lieferketten wackeln, dann ist das kein Zufall. Dann ist das geopolitische Schachspiel auf höchstem Niveau. Donald Trump hat wahrscheinlich 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ob das am Ende ein strategischer Meistermove ist oder ein riskantes Machtpoker oder nur Zufall, wird sich zeigen. Aber eins ist klar, die tektonischen Platten der Weltordnung verschieben sich gerade in einer enormen Geschwindigkeit. Und für uns als Investoren, als Bürger, als Menschen heißt das nicht ideologisch denken, nicht emotional reagieren, sondern verstehen, was passiert, das Gesamtbild sehen, die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen und dann agieren und Kapital auch entsprechend positionieren. Denn die Karten werden komplett neu gemischt. Es entscheidet sich, wie du in den nächsten Jahren finanziell aufgestellt bist. Viele werden weniger haben, aber einige auch viel, viel mehr. Du brauchst Energie, Rohstoffe, Gold, Bitcoin, Sachwerte statt Papierillusionen und Versprechen in irgendwelchen Staatsanleihen. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung zur aktuellen Situation? Wie hast du dich mit deinen Investments positioniert? Sehen wir einen Ölpreisschock oder werden wir verschont bleiben? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich werde auch alle Kommentare natürlich lesen. Ich bin gespannt auf dein Feedback, auch zum Video generell. Meine Hoffnung ist natürlich, dass der Iran schnell befreit wird, dass es tatsächlich eine demokratische neue Regierung gibt, dass der Kriegseinsatz schnell beendet wird und dass endlich Frieden in diese Region, die seit Jahrzehnten umkämpft ist und turbulent ist, einkehrt. Das wünsche ich mir von Herzen. Wenn wir das uns alle wünschen, wird es meiner Ansicht nach auch in Erfüllung gehen, weil die Energie ist stärker wie alles andere. Ja, wir leben in historischen Zeiten. Wir sind Zeitzeugen von einem epochalen Wandel. Freunde, deswegen bleibt informiert, denkt positiv, bleibt tapfer. Schick die Energie positiv raus und die Welt wird nicht untergehen. In diesem Sinne, wegen Menschen wie dir, die positiv denken, die sich für eine bessere Welt stark machen, wird die Welt da draußen jeden Tag ein bisschen besser. Herzlichst, euer Marc. Shalom Shabbat.
Shalom.